Also wir gehen davon aus, dass die geheimen Eliten, wenn wir es mal so nennen wollen, ein Interesse daran haben, quasi eine Art elektromagnetischen Nebel auf der Erde zu erzeugen. Also ich habe das selber beobachtet, wie Flugzeuge quasi in parallelen Bahnen über den Himmel ziehen, so wie man einen Rasenmäher über ein Sportfeld schieben würde. Ja, und sind ja ganze Armeen von Robots beschäftigt, solche Informationen unsichtbar zu machen. Es wird auch gesagt, dass heutzutage die Chemtrail-Bestandteile dem normalen Treibstoff beigemischt worden sind.
Aber wahrscheinlich auch, um die Menschen oder die Erde zu vergiften, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Beispiel von Sondermüllverwertung durch Menschenvergiftung.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Georg, mit dem wir heute wieder ein Gespräch haben. Hallo Georg.
Ja, hallo Matthias. Freut mich natürlich auch sehr und hallo liebe Zuschauer. Ja. Ich sehe im kalten Südafrika und freue mich, mit euch zu sprechen.
Ja, genau. Liebe Grüße nach Südafrika. Heute haben wir das Thema Chemtrails. Da wollten wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich würde einfach mal kurz mit diesen Basisfakten anfangen. Es ist ja immer noch, im Mainstream ist das ja immer noch eine Verschwörungstheorie, obwohl es ja mittlerweile auch viele Belege dafür gibt. Aber was sind Chemtrails aus deiner Sicht, Georg?
Also Chemtrails sind ein Geheimprogramm, nach dem Aerosole in die Atmosphäre eingebracht werden. Da es ja nun mal geheim ist, wird es nicht öffentlich besprochen, aber die im Prinzip Wetterbeeinflussung, aber auch im weitesten Sinne mit dem Aufbau eines weltweiten elektromagnetischen Feldes zusammenhängen, ja, weil die Metallkomponenten dieser Chemtrails die Strahlen zurückwerfen und dadurch bestimmt den Aufbau bestimmter Felder ermöglichen.
Also was werfen die zurück?
Die Strahlen von HARP zum Beispiel, ja. Wobei, also wir gehen davon aus, dass die geheimen Eliten, wenn wir es mal so nennen wollen, ein Interesse daran haben, quasi eine Art elektromagnetischen Nebel auf der Erde zu erzeugen, der uns bewusstseinsmäßig einnebelt. Ja? Abgesehen davon, dass dadurch auch das Wetter beeinflusst, also es hat sehr viele Ebenen, ja. Und es ist relativ schwer jetzt zu beweisen, wenn man jetzt nicht tiefen Zugang zu bestimmten Informationen hat. Aber wir können eine Sache klar sehen, dass die neue amerikanische Regierung mit Robert Kennedy Jr. offiziell jetzt diese Chemtrails verboten hat. Das ist also eine sehr radikale Veränderung.
Das heißt, in Amerika gibt es sie dann nicht mehr?
In Amerika scheint es sie jetzt fast nicht mehr zu geben, obwohl die Strukturen, die das tun, sind nicht unbedingt den offiziellen Regierungsbehörden gehorsam. Davon muss man auch ausgehen. Das sind tiefe militärische Strukturen, die möglicherweise global sind und nicht mal unter der Autorität einzelner Länder stehen.
Und kann man sagen, dass diese Chemtrails immer durch Flugzeuge erzeugt werden, oder?
Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, dass es was mit Außerirdischen und UFOs zu tun hat. Ich möchte mich auf solche Spekulationen nicht unbedingt einlassen. Sehr oft sieht man es auch, dass es von Flugzeugen gemacht wird. Also ich habe das selber beobachtet, wie Flugzeuge quasi in parallelen Bahnen über den Himmel ziehen, so wie man einen Rasenmäher über ein Sportfeld schieben würde, ja, und dann entsteht ein Chemtrailfeld von manchmal 10 bis 10 mal 30 Kilometer zum Beispiel. Das ist eine gezielte Besprühung, die, glaube ich, hauptsächlich der Wetterbeeinflussung dient. Der Wetterkriegführung. Es ist also so, dass es für diese ganzen Sachen ja auch Patente gibt, die seit 30 Jahren schon patentiert sind und dass die US Navy hat vor auch circa 30 Jahren ein Papier rausgegeben, das immer wieder im Internet auftaucht, über wie man sozusagen Eigentümer des Wetters bis 2025 werden kann. Also dass viele Länder über Wettermodifizierungstechniken verfügen, ist, glaube ich, inzwischen unbestritten. Länder wie Russland und China haben das oft benutzt, um für Olympiaden und derartige Festivitäten, also klaren blauen Himmel zu erzeugen, ja, oder zu garantieren. Also manche von diesen Techniken sind ja ganz offen auch besprochen von Meteorologen. Das Cloud Seeding ist eine bekannte Technik, wo eben Aerosole mit Metallpartikeln ausgebracht werden, an denen sich dann die Wassertropfen konzentrieren sollen, um das Abregnen zu begünstigen, zum Beispiel, ja. Also das ist eine Technik, die nicht geheim ist, sondern offiziell auch von meteorologischen Diensten als experimentell betrieben wird. Und inzwischen sind ja solche Länder wie Großbritannien und so, die gehen ja jetzt ganz offen und sagen, wir wollen den Himmel zusprühen, um Global Warming zu verhindern. Also die größte Bullshit-Story aller Zeiten. Warming findet ja nur auf dem Bildschirm in der Tagesschau statt, wo dieselben Temperaturen wie vor 20 Jahren jetzt dunkelviolett gezeigt werden, ja, bei 29 Grad. Haben wir uns früher manchmal in der Schule gefreut, wenn es hitzefrei gab. Und das wird als Vorwand genommen, um diese immer deutlicher sichtbaren Sprühereien halt zurechtzulegen.
Ja, und es gibt ja die Behauptung, dass das, was man da sehen würde, was eben Flugzeuge, was bei, ne, aus den, was als Abgase sichtbar wird, dass es eben Konferenzstreifen sein. Und dass sich je nach Wetterlage die Kondensstreifen eben auflösen würden oder nicht auflösen würden, ne? Ist ja die Behauptung, die ganz oft gebracht wird.
Ja, sicher. Wenn man also keine Ahnung hat, ist das auch erstmal auf den ersten Blick, damit ist die Frage dann erstmal abgebügelt. Mir hat mein Großvater, als ich 6 Jahre alt war, am Himmel gezeigt, wie das ist mit den Kondensstreifen. Und zwar hat er gesagt, so, pass auf, das war die Zeit der Starfighter. Der fliegt da jetzt und der macht eben die Luft heiß, ja, und wenn die sich dann wieder abkühlt, dann werden die Tropfen sichtbar. Er hat auch dazu gesagt, dass das ungefähr eine knappe Minute am Himmel sichtbar bleibt. Und dann ist es verweht und da es sich ja nur um Wasser handelt, bleibt da auch nichts so. Und diese Information war früher selbstverständlich.
Ja.
Und wird inzwischen auch aus dem Internet rausgeschrubbt sozusagen. Ja, da sind ja ganze Armeen von Robots beschäftigt, solche Informationen unsichtbar zu machen. Schwer findbar, sagen wir mal. Ja? Aber es ist im Grunde Allgemeinwissen.
Ja, ja.
Und was wir eben bei den Chemtrails sehen, ist, dass wir einen ganzen Himmel haben. Gerade in Deutschland finde ich es extrem auffällig. Ich war, bin ja öfter auch da und auch in der Schweiz und solchen Ländern. Du hast richtig Gitter am Himmel. Ja? Du hast also mehrschichtige, überlagerte Gitter, ja? die bleiben und die dann innerhalb von eine Stunde oder so sich zu einem zu einem sehr gleichmäßigen Nebel verteilt,
der
quasi zweidimensional wirkt. Also du hast keine Struktur mehr da drin. Du siehst auch keine Wolken. Du hast keine schönen Cumuluswolken, die also so wunderbar.
Es ist ganz interessant, was du erzählst, weil ich war auch vor kurzem in der Schweiz. Und da, also ich lebe ja in Portugal, für die, die es noch nicht wissen, in der Algarve. Und da haben wir relativ wenig Chemtrails, also jetzt zum Beispiel im Sommer eigentlich fast gar nicht. Und in der Schweiz, da war es wirklich, also ich war da in den Bergen, also wunderschön, also im italienischen Teil. Und da konnte man das sehr stark beobachten. Also das war ein bisschen frustrierend, weil die Natur ist ja eigentlich wunderschön da. Die haben halt, also morgens war der Himmel noch schön blau. Und dann ungefähr, ich war eine Woche da, habe das immer beobachtet, dann so 7, 8, 9 Uhr ging das los, der Sprüherei, und bis mittags hattest du eine totale Suppe. Also wirklich so ein bisschen wie man, wenn man jetzt zum Beispiel so diese Kristallfotografie macht und schmuddeliges Wasser fotografiert. Ne? Es gibt ja wirklich reines, lebendiges Quellwasser zum Beispiel, was diese Kristallstrukturen hat, Sieht wunderschön aus. Und dann
Vielleicht ist
dieses.
die Motorsache.
Genau. Und dieses energetisch zerstörte Wasser, das ist einfach nur schmuddelig. Und genauso sah der Himmel aus. Na, ist da wirklich interessant, das zu beobachten.
Ja, also das ist auch das Interessanteste für uns. Wir sind ja jetzt nicht mit unglaublichen Möglichkeiten ausgestattet, labormäßig alles Mögliche zu beweisen, sondern wir gehen mehr von unserer Beobachtung aus. Und im Prinzip ist uns als Orgon-Bewegung, will ich mal so nennen, das seit mindestens 25 Jahren bekannt. Also da haben wir auch eine etwas andere Perspektive als die Spätaufgewachten. Kommen, ja, weil wir auch glauben, dass die Chemtrails sich in ihrem Charakter verändert haben. Also die ursprünglichen ersten Chemtrails, die in den frühen, also einstelligen 2000er Jahren und späten 90er Jahren aufgetreten waren, waren oft schwefelgelb und giftig in ihrem Erscheinungsbild. Und haben zu sehr viel mehr Atemwegserkrankungen und Ähnlichem geführt als heute. Und ich führe das auch auf die weltweite Verbreitung von Orgonit-Cloudbustern zurück. Eigentlich in allen Erste-Welt-Ländern, natürlich in unterschiedlicher Dichte. Also es kann immer mal sein, dass das in einem Land sozusagen schon sehr viele stehen. Also hier in Südafrika zum Beispiel haben wir kaum noch Chemtrails, deswegen denke ich im Grunde kaum noch drüber nach.
Das
Ja.
heißt, in Südafrika hat sich die Situation verändert.
Ja, wir haben ja auch irgendwie 100 Cloudbuster hier aufgestellt und 20.000 Towerbuster verteilt und so weiter. Und das hat schon eine starke Auswirkung. Das heißt nicht, dass es nicht mehr passiert. Es wird immer mal wieder gesprüht, aber wir sehen, dass dann relativ schnell sich auflösen. Und diese Auflösung,
Heißt,
ich
noch mal kurz zum Verständnis, der Himmel in Südafrika sieht jetzt wirklich anders aus als zu der Zeit, als du nach Südafrika gezogen bist.
Ja. Damals konnte ich immer wieder Chemtrails sehen. Wobei es war nie so wild wie in Deutschland und der Schweiz, muss ich dazu sagen. Also wir hatten praktisch nie, wir hatten oft so, dass sie so Felder gemacht haben. Das vorhin beschrieben habe, ja. Rasenmähermäßig. Also wirklich parallel. Und du konntest das Flugzeug dann auch sehen, wie es die Spuren gezogen hat und so, ja. Ich glaube, in Mitteleuropa oder Westeuropa, ich denke, in Frankreich ist es auch nicht viel anders. Und soweit ich weiß, auch in Spanien und Portugal, aber da war ich sehr lange nicht. Also kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ja. Das hat eine andere Qualität. Also es ist nicht überall auf der Welt dasselbe.
Ja, also ich
Zeigt
mach's.
auch, dass es künstlich ist. Und ich meine, wir leben circa 12 Kilometer vom größten Flughafen in Südafrika, Johannesburg International OR Tambo Airport. Und wenn das wirklich Kondensstreifen wären, dann müsste hier alles voll sein, ja, weil wir sind mitten in der heftigsten Flugbewegungszone von ganz Südafrika. Größte Konzentration.
Ach, das ist erstaunlich. Das ist sehr erstaunlich, ja.
Ja, ich meine, im Moment ist Winter, da ist der Himmel ein bisschen blass. Ich kann ja mal so rumdrehen. Kannst du mal hier zum Fenster gucken? Siehst du da was?
Ah, sieht ähnlich aus wie bei uns. Also ich war ja 3 Monate in
Ja, genau.
Thailand. Und da habe ich in diesen ganzen 3 Monaten, also ich war im Norden und im Süden, habe ich wirklich wunderschöne weiße Wolken, leuchtend Himmel, da war da gar nichts, ne? Also nicht einen einzigen Chemtrail.
Interessant.
Ja, das war auch
Da
interessant.
fliegen
Es
ja
gibt
auch schon.
wohl Länder, wo das eben, wo man gar keine Chemtrails sieht. Und dann wieder andere, wie Deutschland, Schweiz wo, oder Mallorca oder so, wo es halt extrem ist, ne? Ja. Ja. Und okay, also.
Die große Rätselfrage bleibt ja jetzt, wie kann das Orgonit denn überhaupt da irgendwas tun? Ja, denn das erscheint sicherlich vielen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, sehr unwahrscheinlich oder sehr unverständlich, wie jetzt so eine Substanz, die Orgonit, ja, mit ein paar Rohren reingesteckt, als Cloudbuster, da eine Veränderung bewirkt, ja.
Ja, vielleicht können wir nochmal kurz auf die, nochmal auf die Chemtrails als solches zurückgehen.
Ja.
Das heißt, sie werden zur Wetterbeeinflussung benutzt.
Ja.
Sie werden benutzt, um die, ja, also Bewusstseinsnebel zu erzeugen, hast du gesagt, ne? Aber ja, wahrscheinlich auch, um die Menschen oder die Erde zu vergiften, oder?
Ja, es hat, gibt immer wieder, also es hat auch Labormessungen gegeben von Niederschlägen unter Chemtrails, wo halt vor allem Barium und Aluminium drin festgestellt wurden, die beide toxisch sind und auch eine Auswirkung auf das Gehirn, auf das Bewusstsein haben. Der andere Aspekt ist halt, dass dadurch, dass da Metallpartikel drin sind, eine Reflexion von elektromagnetischen Wellen stattfindet. Und da die, wie wollen wir das nennen, unsere Geheimregierung, weltweit im Prinzip solche elektromagnetischen Felder aufbaut, mit denen sie sowohl Bewusstseinskontrolle ausüben kann, als auch Wetterveränderungen und so weiter, hat diese Reflexionsfähigkeit auch eine quasi militärische Anwendung. Ja, wo das ermöglicht, also von HARP ist ja zum Beispiel bekannt, dass es punktweise in der Ionosphäre eine Aufheizung bewirken kann, indem man also hohe Energien auf einen Punkt lenkt und dann durch die Ausdehnung der Luft kann man dadurch eben Wetter im großen Stil beeinflussen.
Das heißt, Wetterbeeinflussung findet nicht nur über Chemtrails, sondern auch über HARP statt?
Und HARP ist nicht nur die bekannte Anlage in Alaska, sondern unser gesamtes Mobiltelefonnetzwerk ist praktisch überlagert mit einer zweiten Nutzungsebene, womit auch diese Konzentration von Strahlen erzeugt werden kann. Also du kannst im Prinzip durch die sogenannte Interferenz zwischen zwei oder drei Sendern kannst du einen Fokus erzeugen, der dann an einem bestimmten Punkt die ganze Energie zum Einsatz bringt.
Also das heißt, das Mobilfunknetz wird auch noch anders verwendet als nur zur Kommunikation.
Ja. Das ist also besonders. Da war eine sehr schöne Dokumentation darüber bei diesen kürzlichen katastrophalen Tornados in Amerika, South Carolina und Florida. Wirst dich vielleicht erinnern, das war im letzten Jahr.
Mhm.
Da gab es auf dem Kanal Redacted. Ich habe jetzt vergessen, wie der Interviewpartner hieß, aber da hat einer, der war zweimal interviewt da und der hat das genau gezeigt auch, also man kann ja diese elektromagnetischen Felder kann man ja in den Wolkenstrukturen auch sehen.
Mhm.
Ja. Wenn du jetzt ein Satellitenbild hast, das jetzt nicht ein Radarbild ist, sondern ein fotografisches Satellitenbild, dann siehst du ja diese Heringsstruktur, Heringsgräten, Fischgrätenstruktur,
mhm,
in den Wolken, ja, die nicht natürlich ist. Und es konnte da gezeigt werden, wie also solche Hotspots praktisch geschaffen wurden, die dann praktisch die Luftmassen entlang schieben, ja.
Mhm.
Mhm. Das normale Wetter funktioniert ja auch so, dass der Wind geht halt vom Hochdruck zum Tiefdruck. Also der Wind ist ja immer ein Ausgleich im Prinzip. Ja? Wind ist ein Ausgleich zwischen Hochdruck und Tiefdruck. Und Hochdruck entsteht halt da, sagen wir mal, im normalen Wetter hast du halt vielleicht eine Wolkendecke, die also die Einstrahlung verringert, dann ist die Luft dort kälter und deswegen der Druck niedriger und da, wo die Sonne richtig drauf knallt, ist es eben schön heiß und dann kann der Wind oder Sturm oder was auch immer entstehen zwischen diesen beiden Gebieten. Ja, und wenn du das jetzt künstlich machst, indem du die Atmosphäre punktuell aufheizt, dann kannst du ja im Prinzip wie eine Naht lauter Stichpunkte setzen, die dann sowas wie eine Hitzewand in der Atmosphäre erzeugen und damit dann den Luftstrom beeinflussen. Also das ist so die Manipulation der Großwetterlage, die falschen Tornados und so weiter und so fort. Alles inzwischen ganz gut verstanden, aber wie gesagt, wir sind keine Wissenschaftler und wir wollen eigentlich auch nichts beweisen, sondern wir wollen wollen das, was wir beobachten, verändern. Ja, also unser Ding ist nicht unbedingt jetzt zu beweisen, dass das so ist. Wenn einer das nicht glauben will, ist mir scheißegal. Das kann er für sich machen, aber ich empfehle einfach mal in den Himmel reinzugucken und die Scheuklappen abzulegen und zu sagen, das ist doch, ist das normal oder ja.
Man hat das doch in der Corona-Zeit, da habe ich ja noch in Lübeck gelebt, da hat man das auch sehr, sehr gut gesehen, weil da waren ja dann, also es sind ja kaum noch Flieger geflogen.
Ja.
Und der Himmel war, also er war sowas von blau und rein. Das habe ich also wirklich nur in dieser Zeit erlebt. Also vorher überhaupt nicht, ne? Und danach auch wieder nicht.
Auch nicht, ja, weil es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass die Chemtrail-Flieger dieselben sind wie die normalen Flieger. Ja, wobei es gibt also verschiedene offensichtlich. Es gibt Fotos und Bilder von Tankflugzeugen, die nur für die Chemtrail-Versprühung quasi geschaffen sind.
Mhm.
Es wird auch gesagt, dass heutzutage die Chemtrail-Bestandteile dem normalen Treibstoff beigemischt worden sind.
Das heißt, das sind ja unterschiedlichste Informationen, ne?
Über das. Ja, das heißt, dass also auch der normale Luftverkehr inzwischen, weil man versucht ja genau diese Idee aufrechtzuerhalten, die du am Anfang genannt hast, dass es eben ganz normal die Contrails sind, ja. Nur Contrails sind halt Kondensstreifen und das kondensierte Wasser bleibt nicht ewig sichtbar. Das ist ein physikalisches Fakt und das wusste man auch früher und heute haben sie es halt schön so hingekriegt, dass auch die Abgas von den normalen Verkehrsflugzeugen Stoffe enthalten, die dann dazu führen, dass es bleibt. Ja.
Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob du Anthony Williams kennst. Er hat mal einen Podcast gemacht, wo er behauptet hat, dass die Chemieindustrie die Chemtrails verwendet, um ihre Millionen Tonnen Chemikalien, die sie nicht mehr verwenden können, loszuwerden.
Super Idee.
Also finde ich. Aber das war halt seine Behauptung, was Chemtrails sind. Ne? Fand ich auch interessant.
Ja, ich weiß ja, dass die ganze Fluoridindustrie erfunden worden ist, um die Atomrückstände von der Urananreicherung in das Volk zu bringen, ne? Die man nicht legal entsorgen kann. Also das ist also ein Beiprodukt des Manhattan-Projekts, ne? Das ist also das Fluorid, was ins Wasser gemacht wird und so. Und wo sie dann aberwitzige Versuche gemacht haben, um zu beweisen, dass es gut gegen Zähne ist, gegen Zahnlücken. Da haben sie tatsächlich Leute dann gehabt, die hatten dann gar keine Zähne mehr, haben gesagt, die haben auch keine Lücken mehr. Die haben sie nicht mit rein. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel von Sondermüllverwertung durch Menschenvergiftung.
Ja. Ja.
Ganz fantastische Synergie hat sich da damals ergeben.
Ja.
Aber von den Chemtrails hatte ich das bisher noch nicht gehört.
Mhm. Gut, und du hattest ja gesagt, ne, du bist nicht so wissenschaftlich unterwegs, sondern eher pragmatisch. Also du schaust eher, was kann man tun, ne, um sich davor zu schützen, beziehungsweise um das eben zu verändern. Und du sprichst ja in dem Zusammenhang ja auch immer von dieser tödlichen Energie oder auch von der Lebensenergie. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erläutern.
Ja, also wir haben halt eine eher energetische Weltsicht als eine rein materialistische. Das heißt, das, was wir jetzt hier beschreiben, lässt sich mit der Schulphysik so nicht erklären. Trotzdem lässt es sich aber nachvollziehen und es lässt sich beobachten. Ja, und die Idee dabei ist eben, dass die Welt eigentlich aus Energie besteht. Und das hat man früher den Äther genannt, also in den älteren Traditionen. Und Wilhelm Reich hat das als Orgon bezeichnet. Das war seine Wortschöpfung. Es ist aber im Prinzip derselbe Urstoff sozusagen oder die unsichtbare Matrix, aus der alles Sichtbare entsteht, kann man so sagen. Ja? Das so fundamental muss man da rangehen, sonst kann man es eigentlich auch nicht verstehen. Und Traditionen, wie zum Beispiel in der chinesischen Medizin, wird ja davon ausgegangen, dass Krankheit entsteht, wo diese Energie gestaut ist und dass Gesundheit zum Ausbruch kommt sozusagen, wenn diese Energie im Fluss ist, ja.
Mhm.
Und das Interessante ist eben, dass das Orgonit ein Energieumwandler ist. Also es ist eigentlich was sehr Einfaches. Es besteht aus Metallspänen, in diesem Fall Aluminium und Kunstharz und einem Zusatz von Quarzkristall oder anderen Kristallen.
Das ist ja, was du gerade gezeigt hast, ist ein Towerbuster, ne?
Das ist ein Towerbuster, ja. Diesen hier, das ist der ganz grobe, den nennen wir Dirty Harry, in Erinnerung an die alte Fernsehserie mit Clint Eastwood. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt.
Mhm, mh.
Schieße erst und stelle Fragen später, ja. War so das Motto. Und
nach dem Motto kommunikationsfreie Gewalt, ne?
ist natürlich mit einem Schmunzeln anzuwenden und nicht als Empfehlung für den täglichen Umgang. Diese Kombination von Materialien hat die Eigenschaft, stagnierende Felder quasi wieder zu beleben. Ja, also es zieht die Energie an und stößt sie wieder zurück und dadurch wird sie beschleunigt und wieder lebendig gemacht.
Und das hat auch diese Rezeptur, also das hat auch Reich entwickelt?
Nein, Wilhelm Reich hat zwar den Cloudbuster als solches entwickelt und hat auch den Orgon-Akkumulator entwickelt. Das war also ein Kasten, in den man sich reinsetzte und der aus unterschiedlichen, also abwechselnden Schichten von Metall und einem organischen Stoff, es konnte Pappe sein oder Wolle oder alles Mögliche. Es ist, solange es etwas Organisches, also man kann auch einen primitiven Orgon-Akkumulator mit Zeitungspapier und Aluminiumfolie bauen zum Beispiel. Je mehr Schichten, desto stärker die Konzentration. Das Problem mit dem Orgon-Akkumulator war, Wilhelm Reich ist ja verfolgt worden und in den 50er Jahren dann sogar ins Gefängnis gekommen und ist da nicht mehr lebend rausgekommen.
War das in Amerika?
Das war in Amerika, ja. Er war ja eigentlich Psychiater und war ja ein enger Mitarbeiter von Sigmund Freud und hat im Prinzip, aber ich glaube, wir sprengen die Zeit, wenn ich jetzt
richtig, nee,
als Geschichte erklären will. Aber wir haben im Prinzip das Wort Orgon übernommen, aber das heißt nicht, dass die Technologie des Orgonits von Wilhelm Reich kommt.
Okay.
Das sind viele Leute durcheinander.
Mhm.
Und das Orgonit ist in den späten 90er Jahren von einem Österreich-Amerikaner Karl Welz erfunden worden, wiedergefunden worden. Der hat nur Harz und Aluminium gemischt und hat dann damit Orgonreaktoren gebaut, die hauptsächlich dazu da sein sollten, um Intentionen zu verstärken, also Radionikmaschinen, ja, wo du das ging, also sein Fokus war Leistungssteigerung für Sportler und solche,
speziell.
Aber es ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, wie Energie und Intentionen zur Manifestierung führen können. Aber dieses Orgonit ist dann von Don Groff aufgegriffen worden, der leider inzwischen nicht mehr lebt, aber den kann man eigentlich als den Urvater der Orgonit-Bewegung, in dem Sinne, wie wir sie jetzt vertreten, bezeichnen kann, indem er nämlich diese Erfindung genommen hat und sich eben auch mit Wilhelm Reich beschäftigt hat und hat im Prinzip gesagt, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt Rohre in so einen großen Körper von Orgonit reinstecke? Weil Wilhelm Reichs Cloudbuster waren Rohre, parallele Rohre, die auf eine Lafette montiert wurden, auf einem Lastwagen und womit er dann praktisch die Energie vom Himmel reingezogen hat. Ja, weil er festgestellt hat, es gibt eine Resonanz. Also das hohle Rohr geht in Resonanz mit dem Himmel und zieht die stagnierende Energie aus dem Himmel ab. Ja, also das war das reichste Konzept. Damit ist er in die Wüste in Arizona gegangen, hat also diese Operationen durchgeführt, die er OROP genannt hat, Orgon Operation, und hat da Wüstenbegrünung erzielt und so weiter und so fort. Also es war sehr spannend, weil er eben gesehen hat, dass es gar nicht mal unbedingt den Regen als erstes braucht, sondern in dem Moment, wo die Energie sich ändert, fangen kleine Gräser an zu sprießen und so weiter, die dann den Zyklus der Verdampfung und des Niederschlags wieder in Schwung bringen. Das ist eine interessante Beobachtung, die er damals gemacht hat, in den frühen 50er Jahren. Und das beobachten wir auch genauso mit dem Orgonit. Also im Prinzip kann man eine Wüste als eine Orgonmangelkrankheit betrachten. Das ist also so wie Wilhelm Reich.
Also das heißt, nochmal zum Verständnis, du denkst, dass also die an den Orten, wo es Wüsten gibt, dass dort auch die Lebensenergie gestört ist?
Ausdruck von Deadly Orgon, Daw, ja. Deadly Orgon. Die Chinesen nennen das Sha Qi, das ist also giftiges Qi sozusagen, ja. Und genauso wie Reich eben auch gesagt hat, dass Krebs im Prinzip eine Energiekrankheit ist. Also sein großes Ding, und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch ausgeschaltet, war, dass er Leute in diese Orgonkästen reingesetzt hat und dann ist der Krebs verschwunden. Ja? Nach 3 bis 4 Wochen oder 6 Wochen und so weiter. Und das war ja der Anfang der ganzen Krebsindustrie. Damals war das alles noch nicht so festgefügt, ja. Und das Verrückte mit der Krebsindustrie ist ja, seitdem es eine offizielle Krebswissenschaft gibt, hat sich die Zahl der Krebstoten im Verhältnis zur Bevölkerung verfünfzigfacht.
Naja, auch vor allen Dingen seit.
Ich den Hirnreise kürzlich.
Ja, ja. Also seit Billionen in die Krebsforschung fließen, seitdem gibt es immer mehr Krebstote. Ja? Das heißt, das ist wirklich, aber egal, anderes Thema.
Aber diese Sachen hängen ja alle zusammen. Ja?
Klar.
Und wenn man in der energetischen Welt sieht, hängen diese Sachen alle zusammen. Und die Mobilfunktürme erzeugen ein Dorffeld, Deadly Orgon. Und Leute, die Auren sehen, wir brauchen solche Hilfsmittel ja auch, das ist ja auch ein Mittel der Wahrnehmung, die können das auch beschreiben und die sagen, dass eben rund um so einen typischen Mobilfunkturm ein Feld, das so aussieht wie eine flachbedrückte Melone, von ungefähr sichtbar ungefähr einem halben Kilometer besteht. Und dieses Feld ist aber eigentlich ein Torus, ja, weil was es wirklich ist, ist im Querschnitt gesehen, kommt es von den Paneelen, geht so und wieder hoch und so weiter, ja.
Und in dem Moment beschreiben die auch eine Farbe?
Anthrazitgrau mit hellgrauen Adern.
Okay.
Ich bin selber nicht so gut trainiert. Ich kann meistens Auren nicht sehen. Aber ich kann manchmal die Energie von unseren Orgon-Dingern sehen, wenn die das da zentriert ist. Aber dann sehe ich sie auch mehr als ein Flimmern, also wie man Benzindampf oder die sogenannte Fata Morgana auf der Autostraße sieht. Ich sehe es nicht in Farbe.
So. Ja, na, ich finde, dass man, oder mir geht es so, dass ich diese negative oder lebensfeindliche Energie bei den Mobilfunkmasten auch fühle. Also
ja, ich spüre das auch.
Natürlich. Ich sehe das nicht, aber ich fühle was.
Ich hatte einmal eine Reise gemacht mit einem super empfindlichen Menschen, der von Weitem diese negativen Wirbel, die es offensichtlich gibt, identifizieren konnte. Und er konnte die Kilometer Entfernung, konnte der sagen, da ist einer. Und dann auf 5 Zentimeter genau sagen, wo der Tower Bus dahin muss.
Ah.
Ja, der Mann hat in einem sehr tiefen Sinne mit einigen taoistischen Mastern Tai Chi studiert in Taiwan. Und der hatte diese Fähigkeit, Chi zu sehen. Ja, das war also auch sehr wertvoll. Wir haben generell sehr viel gelernt durch Leute mit besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten, ja, muss ich so sagen, also
ja.
In der ganzen Bewegung. Und bei dem war das wirklich so, wenn der auf so ein Feld, sozusagen, wenn er sich da eingeloggt hat, dann hatte der sowas wie einen Mini-Schlaganfall im Gesicht. Es war richtig, die halbe Gesichtshälfte runtergefallen ist und du hast gedacht, oh mein Gott, er hat jetzt ein Problem, ja. Aber das war sozusagen der Prozess, wenn er sich auf diese Energie getuned hat, so wie man bei einer Rakete sagt, die hat sich ein, also it locked on to the target, ja. Sehr faszinierend. Also
ja,
man kann das wahrnehmen. Und der hatte auch mal, ich habe das leider irgendwie verloren, über den Wechsel von 10 Computern inzwischen oder so. Der hatte mal genau beschrieben, wie er einen neuen Cloudbuster in seinem Werkstatthof aufgestellt hat und was dann energetisch genau passiert und so. Also sehr, sehr wertvoll, solche Leute. Ja, und ich habe eben auch oft auf meinen Touren das Glück gehabt, Leute mitnehmen zu können, die solche sehr gute Aura-Wahrnehmung und überhaupt, sagen wir mal, extrasensorische Wahrnehmung hatten, ja, um meine mangelhaften Fähigkeiten zu ergänzen. Ja.
Ja. Okay, also du warst bei den Mobilfunkmasten, die diese tödliche oder lebensfeindliche Energie eben aussenden und all diesen negativen Torus erzeugen. Mhm. Und wie drehen wir das jetzt um?
Magisch, ganz einfach. Towerbuster. Innerhalb dieses Torusfeldes bis zu 500 Meter entfernt von dem Turm reicht. Und dann ändert sich dieses Feld. Und zwar wird es plötzlich regenbogenbunt. Und das schwarze Feld ist immer noch da. Also man sieht es von dem Turm emittiert werden. Ja, aber es ist dann nur noch 1 bis 2 Meter weit in seiner schwarzen Form zu sehen und verändert sich total. Und was wir dann eben auch immer wieder beobachten, weil wir machen ja diese, wir nennen das Orgon Gifting in Englisch und auf Deutsch klingt es ein bisschen komisch, aber es heißt Orgon beschenken. Klingt so ein bisschen merkwürdig. Also, aber es liegt halt daran, dass ich, wie soll ich sagen, diese ganze Bewegung zunächst mal auf Englisch erlebt habe. Ja? Deswegen klingen für mich die Übersetzung oft ein bisschen komisch. Aber wir nennen es halt so. Das heißt, wir fahren rum und platzieren diese Towerbusterchen immer so schnell, so nah wie möglich an den Turm. Aber es ist, man muss nicht hysterisch sein über, dass man nur unbedingt am Fuß des Turmes sein muss, sondern es geht mehr darum, ein gutes Versteck zu finden. Ja, also Gebüsch, Hecke, das Gras in sehr kultivierten Gegenden, wie zum Beispiel in der Schweiz, ist es ja schwierig, irgendwo was hinzuwerfen. Ja, das wird einem ja hinterhergetragen. Da muss man.
Wir haben das tatsächlich so gemacht. Wir waren ja jetzt hier auch unterwegs und haben so eine sehr schöne Aktion gemacht. Ja, vielen Dank auch dafür. Du hast uns ja diese ganzen Towerbuster einfach so, ja, das ist uns einfach geschenkt.
Ja, dass du es mal erlebst. Ja,
ja, vielen Dank dafür. Also es war richtig cool, weil wir haben einfach so einen kleinen Spaten mitgenommen. Und dann sind wir da hingegangen, haben geguckt, wo irgendwie Erde ist und dann haben wir das einfach eingegraben. Ne? Also einfach nur so ein kleines Loch zugemacht und haben dann immer 2 genommen. Also falls mal doch 1 irgendwie verschwunden sollte. Das ging ja wirklich sehr, sehr gut, weil das war teilweise, wenn wir es einfach nur hingeworfen hätten, hätte es auch sein können, dass irgendwelche Leute, die irgendwie Müll sammeln oder so, die irgendwann mal entdecken. Ne? Ja. Und so, wenn es halt unter der Erde ist, da passiert eigentlich nichts mehr. Das war eigentlich toll. Also,
ja, das kleine Gartenstöckchen ist unersetzlich.
Genau, richtig. Ja.
Wolf oder was auch immer. Ja, nee, das ist, wie soll ich sagen, wenn man mal damit angefangen hat, dann macht es einfach Freude, weil man auch die Ergebnisse sieht. Ja? Also was ich eben sagen wollte, ist, dass für den Energiewichtigen ist diese Veränderung der Aura zu sehen, aber für uns Normale ist eben sehr häufig dann auch ein Aufbrechen dieses Nebels im Himmel zu sehen und das Entstehen eines richtigen Vortex. Also sehr häufig beobachten wir, dass quasi ein blaues Loch in diesem schleimigen Himmel entsteht und dann von diesem blauen Loch aus fliegt wunderschöne durchgestaltete Cumuluswolken auf Türmen. Und dann, wenn es noch ein Stückchen weitergeht, und das habe ich auch sehr oft erlebt, kann diese Wand von Cumuluswolken nach innen kollabieren und dann gibt es Regen. Gerade da, wo wir schwierige Trockenheitssituationen hatten, haben wir eben oft gezielte Expeditionen unternommen, um diese Trockenheiten aufzubrechen. Ja, das war auch das Erlebnis mit unserem allerersten Cloudbuster. Habe ich, glaube ich, in meinem Rundbrief kommt es immer als erstes oder zweites Mail, wenn jemand den Rundbrief abonniert, wie wir das erlebt haben. Weil wir haben als erstes wirklich nur ein Cloudbuster gebaut. Ja, da hatte ich also Kontakt mit Don Croft aufgenommen irgendwann, weil ich das gesehen habe, weil ich damals hauptsächlich in freie Energieerfindungen interessiert war und da unheimlich rumgestöbert habe. Und dann bin ich eben auf Don Crofts Version des Cloudbusters geschlagen, habe einen gebaut. Und dann gab es über unserem Haus, das war 2002, Anfang 2002, dieses große blaue Loch. Und das blaue Loch war so dauerhaft, dass ich es von 30, 40 Kilometer Entfernung immer genau sehen konnte. Ja, also wenn ich mich in der Stadt oder um die Stadt herum, ich konnte immer sehen, ach, da ist ja unser blaues Loch. Ja, das war fantastisch.
Ach wirklich, das heißt, man konnte immer lokalisieren, wo ihr wohnt.
Genau, ja.
Das heißt also, dieses blaue Loch war dann dauerhaft durch diesen...
war dauerhaft, weil damals waren auch die Dichte der Mobilfunktürme noch nicht so groß. Und es gab noch nicht viele andere Cloudbuster. Also inzwischen ist es nicht mehr so deutlich, weil wir überall sehr viel Orgonit hier haben. Und dann kann ich das blaue Loch natürlich so nicht mehr sehen.
Interessant. Und ihr habt ja auch die Trockenheitssituation im südlichen Teil Afrikas ziemlich verändern können, oder?
Ja, also wir hatten zum Beispiel in Namibia hatten wir schwere Trockenheit und das war eine der ersten langen Expeditionen. Damals sind wir 11.400 Kilometer gefahren mit 2.000 Towerbustern und 5 Cloudbustern und haben das ganze Land damit gepfeffert.
Das heißt, ihr habt da auch Cloudbuster aufgestellt?
Ja, mache ich immer bei Expeditionen. Natürlich, weil ich unterwegs Leute finden muss, die nicht anvertrauen kann.
Ja, eben.
In Afrika ist Kupfer teuer und wird gerne geklaut. Also ich kann dir nicht schwören, dass die alle noch stehen. Ja.
Ach, das heißt, du hast die Cloudbuster auch Leuten dann gegeben, die irgendwo...
Ja, habe ich immer wieder gemacht. War immer wieder lustig auch, weil ich die dann denen ja auch erstmal erklären musste, was das ist und wozu das gut ist. Und das haben wir eigentlich auf all diesen Touren immer gemacht. Also wir haben auf diese Weise ungefähr 100 Cloudbuster mindestens im südlichen Afrika aufgestellt.
Und wie kombinierst du jetzt idealerweise Towerbuster und Cloudbuster?
Ich sehe es im Prinzip so, und jetzt verzeih mir diese militaristischen Vergleiche. Ich vergleiche es mit Infanterie und Artillerie. Okay. Also in der Kriegskunst, wenn man es auch mal so bezeichnen darf, weiß man ja, dass man mit Artillerie allein keinen Krieg gewinnen kann und dass man es mit Infanterie allein auch nicht kann, sondern die Infanterie muss sozusagen die Fläche besetzen, damit die Kanone wirklich wirken kann. Sonst wird die Kanone überwältigt von der gegnerischen Macht. Also ich benutze es jetzt mal bildhaft. Und das hat sich eben rausgestellt, dass das Aufstellen von Cloudbustern alleine nicht ausreicht. Das heißt nicht, dass sie nicht wirken, aber der Effekt ist nicht vergleichbar. Also man muss im Prinzip sich die Arbeit machen und mit den Towerbustern diese Mobiltürme neutralisieren.
Und ist es so, dass die Mobil... Das
jeden zweiten oder so. Ja. Es ist nicht so, dass man jetzt... Das würde man sowieso nie schaffen. Ja. Aber
ist es so, dass die... Werden die Mobilfunktürme nur neutralisiert oder werden die auch dann zu Orgon-Energietürmen?
Du sagst es. Genau das ist, was ist passiert. Die werden umgewandelt. Ja. Die werden gehijackt sozusagen. Oder ist im Aikido... Heißt, du nimmst die Kraft des Gegners und drehst sie um und lässt ihn über seine eigene Kraft fallen, sozusagen. Ja, das ist genau, was passiert. Und deswegen reicht es manchmal, wenn man, also zum Beispiel, ich hatte mal vorgeschlagen vor langer Zeit für Deutschland mit seinem dichten Autobahnnetz, wenn man eben nicht so viel Zeit damit verbringen will, auf jedes Dorf zu fahren und auf jeden Hügel, also wenn man strategisch denkt, und ich versuche eigentlich immer strategisch zu denken, dann würde man zum Beispiel mit ein paar tausend Towerbustern einfach mal 20 Autobahnabschnitte abfahren und immer einen rausschmeißen, wenn man in der Nähe eines Turmes vorbeifährt. Mhm. Das macht der Turm jetzt wirklich gleich da, aber du hast dann eigentlich automatisch gewissermaßen schon da, wo jetzt Ballungsgebiete sind und wo die Strahlung dementsprechend auch intensiver ist, hättest du automatisch auch mehrere Autobahnen, die sich da überschneiden und überkreuzen. Dann hast du automatisch auch eine höhere Dichte von Towerbustern.
Also es ist ja so, dass die meisten Mobilfunkmasten sind ja an Autobahnen. Also hätte man da schon mal...
Ja, oder eben oder auf Häusern oder was auch immer. Ja. Also es gibt... keine ideale Lösung dafür. Bei Städten habe ich auch mal auf meiner Webseite gezeigt, sozusagen die Methode der Rasterung. Also wenn du dir jetzt mal New York vorstellst, wo du wirklich ein recht winkliges Straßenraster hast, müsstest du halt versuchen, in jedem Block irgendwie einen Versteck zu finden. Ja? Und dann würdest du automatisch alle die ganzen Antennen, die oben auf den Hochhäusern drauf sind, würdest du erwischen. Ja. Weil du kannst ja nicht, oder nicht denken, dass es eine gute Strategie ist, zu versuchen, in jedem Hochhaus irgendwie in den obersten Stock zu fahren und dann zu versuchen, die letzte Treppe da irgendwie noch aufs Dach und
wie es mit der Treppe ist. Klar. Ja. Das heißt, würdest du bei mir empfehlen, dass ich also bei mir direkt auch noch einen Cloudbuster aufstelle? Wahrscheinlich schon, ne?
Wie schön, ja. Immer gut, immer gut. Je mehr, desto besser. Ja, das ist. Also idealerweise würde ich sagen, wenn man es schaffen würde, in einem Land alle 100 Kilometer einen Cloudbuster aufzustellen und dazwischen mindestens so etwa 100 Towerbuster zu verteilen, dann müsste das Land eigentlich total abgedeckt sein. Ja? Mhm. Ich hatte mir das mal vorgestellt, das in Libyen zu machen. Ja? Also ich hatte einen indirekten Kontakt zur libyschen Botschaft in Lesotho. Und dann wurde Gaddafi aber weggeblitzt. Ja? Also da war schon ein gewisses Interesse signalisiert. Boah. Mhm. Hätte ich mir also vorstellen können, dass man, wenn man so jemanden, der verrückt genug ist, in Anführungsstrichen wie Gaddafi, wenn man den davon überzeugt, das mal zu probieren, müsste man eigentlich mit so einer kleinen Militäreskorte und ein paar Hubschraubern die Wüste mit so einem kleinen Punktraster überziehen, ja, und vom Hubschrauber dann alle 5 Kilometer noch einen fallen lassen. Mhm. Das wäre ein tolles Experiment, ja. Kann ich nicht aus der eigenen Tasche finanzieren. Aber ich suche mal nach irgendeinem verrückt genugen Alleinherrscher, der sowas durchsetzt.
Also genau, wenn jetzt hier irgendwelche Chefs von Ländern oder so.
Gerne, ich bin für sowas offen, ja. Ich brauche nur die Flugkosten erstattet und das Material. Ja, ich will da nichts genau. verdienen. Das wäre mir so eine Freude,
ja.
Zu machen. Genau.
Also ihr Lieben, wenn ihr irgendjemand kennt, der wirklich großen Einfluss hat und offen für sowas ist, dann sagt Bescheid und dann stellen wir die Verbindung her. Ne?
Genau.
Weil das ist einfach eine wirklich tolle Möglichkeit. Und genau, also die Chemtrails werden ja auch neutralisiert und du bist auch davon überzeugt, dass selbst diese giftigen Chemikalien auch neutralisiert.
Also das ist jetzt Spekulation, ne? Aber es ist so, dass wir ja, die Orgon-Bewegung ist ja nicht neu und ich bin ja auch nicht der Einzige, der da Erfahrungen einsammelt. Und die Frage ist natürlich schon 1000-mal gestellt worden, ob denn nicht jetzt einfach die giftigen Stoffe auf den Boden fallen und man so insofern sich also einen schlechten Dienst erweist, ja. Aber das hat eben noch keiner beobachtet, dass jetzt plötzlich das runterfällt. Und deswegen glaube ich, dass da eher sowas wie eine alchemische Umwandlung stattfindet. Also ich glaube, dass was wirklich passiert ist, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit positiver Energie dazu führt, dass ein Selbstreinigungsprozess stattfindet, der auch quasi diese Elemente verdaut. Ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Oder eben umwandelt in harmlosen Wasserdampf. Ja, also das ist faszinierend und das Faszinierende ist wirklich zu beobachten, was im Himmel passiert, wenn man vor allem hatten wir ja oft solche Expeditionen gemacht, wo wir das eben dann sehr massiv gemacht haben und dann ist die Auswirkung auch umso stärker natürlich. Wenn man 5 Tower Buster rund um sein Haus verbreitet, das ist gut, das schützt einen weitgehend vor den Strahlungen der benachbarten Türme. Noch besser ist es, wenn man im Bereich von 5 Kilometern um sein Haus herum erstmal alle Türme beschenkt, mit dem Hund spazieren gehen, Fahrrad, mit Satteltasche, wie auch immer, also das sozusagen nachbarschaftlich. Und der nächste Schritt ist dann eben, seine Kleinstadt sich vorzunehmen oder seine, je nachdem, wo man lebt, ja, oder seinen Landkreis, sagen wir mal, Landkreis ist so die nächste Ebene, ne? Und dann, also ich habe mir halt einen ganzen Subkontinent vorgenommen.
Ja, ja, das ist echt toll. Organkrieger.
Ja, deswegen benutzen wir auch ab und zu mal, gerade ja auch doch gegen sehr dunkle Mächte da ankämpfen, benutzen wir diese kriegerischen Metaphern. Manche meiner feinfühligeren Freunde werfen mir das vor.
Ja.
Es hat halt bildhafte Resonanzen.
Naja, es hat einfach auch was damit zu tun, eben wirklich aktiv zu werden, ne? Und auch wirklich eben aktiv was zu tun und für die Lebensenergie auch zu kämpfen, ne? Also
ja, also für mich war es von Anfang an, ich bin ja auch oft mal gefragt worden, ob ich jetzt also ein aufopferungsvoller Altruist bin, der selbstlos, und da muss ich sagen, das stimmt gar nicht. Ich bin ein lebensfroher Egoist, aber der erweiterte Egoismus heißt halt, dass ich nicht in einer energetisch niederdrückenden Umgebung leben möchte und auch nicht möchte, dass in dem Land, in dem ich lebe, diese niederdrückende Energie herrscht. Und dadurch hat sich das ergeben, ja. Also ja, wir sind nicht Jesus, wir sind keine Weltretter und wir wollen auch nicht ans Kreuz genagelt werden, sondern wir wollen gut leben. Und um gut leben zu können, müssen wir unsere Umgebung positiv gestalten. Normalerweise stellt sich nun heraus, dass die Welt dermaßen versaut ist, dass wir es leider weltweit angehen müssen.
Ja, und ich meine, das Tolle ist ja wirklich, dass wir ja, also mit diesen, ich habe dir jetzt, genau, ich habe auch nicht dran gedacht, die jetzt mit hier, also ich habe ein paar andere, ne, auch.
Ich habe jetzt nur diese simplen Dinger hier.
Ja, ja, genau.
Also im Grunde sehr Klauerwalter.
Fünf Gehtpfeile. Aber auf jeden Fall ist es ja eine relativ einfache Methode. Also wenn du wirklich an deiner Lebensenergie, an der Lebensenergie deiner Umgebung was verändern willst, wenn du auch die Schnauze voll hast von Chemtrails, von negativer Energie, dann hast du die Möglichkeit eben über diese Towerbuster und brauchst einfach nur ein bisschen Zeit, ein bisschen invest, weil wir müssen natürlich auch ein bisschen was damit verdienen, also nicht, weil wir davon reich werden wollen, sondern die Sachen müssen produziert werden, die werden verschickt. Ja. Es kostet Geld, zum Beispiel den Regenbogenkreisshop zu betreiben und so weiter. Deswegen, aber es ist auf jeden Fall, du kannst damit so viel erreichen. Das ist einfach Wahnsinn.
Und muss mal vergleichen, wie viel es kostet, dieses negative Netz aufzubauen.
Genau.
Also wie viel Gegenseite es gibt.
Richtig.
Gegenseite, weil ich habe nichts gegen guten Mobilfunkempfang. Ich bin kein Maschinenstürmer, ja, aber natürlich muss das Telefon muss auch organisiert werden. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja. Also ne, schaut euch die, wir packen die Links zu diesem Produkt natürlich hier unter dieses Video und schaust dir sehr, sehr gerne an. Und ja, treff dich mit Freunden, macht eine coole Aktion daraus. Ich habe mich ja auch mit einem Freund getroffen, wir hatten richtig viel Spaß und werden jetzt noch weitermachen, weil wir haben erst nur die nähere Umgebung beschenkt, aber es gibt noch viel mehr, also die nächstgelegene Stadt wartet auf uns, dann der Westen, also Westallgabe wartet auf uns. Und also
ich sehe da eine wunderbare Geschichte sich entwickeln, weil das Tolle an diesem Hobby, wenn ich das mal so nennen darf, ist ja, dass man auch gezwungen wird, Teile des Landes zu erkunden, wo man sonst nie hingefahren wäre. Ja? Du hastest dich ja im Grunde von Turm zu Turm durch das Land und kommst in Gegenden, die normalerweise nicht auf deinem Programm stehen würden.
Genau, also wir hatten einen Turm, also alle anderen Türme, die da konnten wir so vorbeifahren. Ne? Und da gab es natürlich einen Turm, da ist noch nicht mal ein Weg hingegangen. Und wir haben uns dann echt die Mühe gemacht und sind da, nachdem wir dann ungefähr herausgekriegt haben, wo der ist, sind wir dann wirklich da den Berg hochgekraxelt, um auf diesen Turm zu kommen, um den halt als letzten Turm dann auch noch zu erledigen. Ne?
Haben wir früher auch immer gemacht. Also jede Reise war natürlich immer mit Hunderten von Towerbustern im Auto. Und als meine Töchter noch klein waren, du kennst ja Katharina, als die noch so 10 waren oder so, ne, und wir sind irgendwo hingefahren, sind wir bald da, ne, und nein, wir müssen noch auf diesen Berg hoch und so weiter, ja.
Ja.
Inzwischen dann 2 Stunden später, ja, wieder weiter und es war nie zu planen, wann man irgendwo ankommt. Inzwischen sind wir faul geworden und haben festgestellt, dass man auch 10 Stück am Fuße des Berges auslegen kann. und sich die ganze Tour sparen, ja. Früher war es wirklich, die stehen ja gerne auf so Bergrücken. Also gerade wenn du über Land fährst, stehen sie auf Bergrücken und dann gibt es irgendeine Straße, die geht meistens in Südafrika über 3 oder 4 verschiedene Farmen, wo du dann immer Gates hast. Manchmal sind die abgeschlossen. Ja, dann habe ich eine Zeit lang habe ich immer einen Bolzenschneider dabei gehabt und 3, 4 billige Ersatzschlösser, dass ich dem die Kette aufmache, durchfahre, wieder mit meinem Ersatzschloss wieder zu, weil du bist ja nicht unverantwortlich und willst jetzt, dass dem deine Kühe weglaufen. Und so, also kann man viele schöne Ampel haben, aber man kann auch faul sein und einfach mehr machen.
Ja, genau, einfach mehr verteilen. Ja, also.
Ich habe angefangen, mit einem Pendel zu arbeiten. Ja, wo du im Prinzip das Pendel nimmst, das ist dir wahrscheinlich auch vertraut, mit dem Pendel Ja-Nein-Fragen zu beantworten. Dann kann man eben Ja-Nein-Fragen, kann man sagen, okay, ist es ausreichend, 7 Stück im Abstand von 250 Meter, dann kann das Pendel Ja sagen oder Nein und sonst soll ich noch ein mehr hinlegen und dann fragst du wieder und dann funktioniert das, ja.
Ja. Okay, super. Georg, dann vielen, vielen Dank, dass du umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, schaut euch gerne die Links an und macht unbedingt mit, weil stell dir vor, wenn nur, sagen wir, von diesen vielen Menschen, die hier zuschauen, wenn nur 500 sich entscheiden, in ihrer Region, in ihrem Landkreis, also diese Beschenkung durchzuführen mit diesem Set, was wir haben, dann kann sich alleine schon durch dieses Video und durch dieses Gespräch mit Georg so viel positiv verändern. Wir können so viel mehr Lebensenergie auf diese Erde bringen. Also das ist wirklich mega. Deswegen macht unbedingt mit. Und ja, danke, lieber Georg. Und
danke.
Liebe Grüße nach Südafrika. Und teilt gerne dieses Video auf allen Kanälen, damit noch viel mehr Menschen von dieser Möglichkeit, die Lebensenergie zu verbessern, erfahren. Danke euch. Bis dann. Ciao.
Bye.
Ciao.